ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Dann drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Frohes neues Jahr zuallererst und willkommen zur ersten Liebling-Bossmann-Folge im frischen Jahr 2025. Insgesamt der 43. Folge unseres Podcasts. Heute ist aus Transparenzgründen Freitag, der 10.01.2025. Und mit dabei sind heute
Fabian
und Holger, hallo.
Und ich, Robert. Und außerdem haben wir einen Gast, Dr. Sven Wassmer, Rechtsanwalt und Abogado, den Holger gleich noch genauer vorstellen wird. Wir haben heute drei spannende Themen wieder im Köcher. Zum einen die gestrige Skandalentscheidung, in Anführungszeichen, und in Anführungszeichen Schmierentheater vor dem DFB-Sportgericht um den Feuerzeugwurf im Spiel Union gegen Bochum. Dann haben wir zum anderen, sprechen wir über das andere Theater rund um den Spieler Dani Olmo beim FC Barcelona. Und auch hier gibt es aktuelle Entwicklungen, die wir uns anschauen wollen. Und dazu sprechen wir insbesondere mit unserem Gast. Ja, und so, dann starten wir jetzt in die Folge.
Ja, genau. Ich habe die Ehre, den Kollegen Dr. Sven Wassmer vorzustellen. Ein erfahrener Kollege aus Madrid mit Spezialisierung im Sportrecht und Luftfahrtrecht, was ich bis heute noch nicht wusste. Er studierte Jura an der Uni Tübingen, wo er auch im Jahr 2002 im Bereich Sportrecht promovierte. Das Thema seiner Diss lautete die Auswirkungen der Grundfreiheiten des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften auf den Berufssport. Wer sich mit diesem Titel oder wer mit diesem Titel was anfangen kann, der weiß auch, dass da wahrscheinlich der Hauptbestandteil dann das tatsächlich das Bosmann-Urteil des EuGH auch Hauptgegenstand der Diss war. Wie ihr aber alle wisst, ist es ja auch der Namensgeber für unseren Podcast hier. Seit 1998 ist er als Rechtsanwalt und seit 2000 als Abogado in Spanien zugelassen. Dr. Wassmer leitet seit 2021 die Bereiche Sportrecht und Luftfahrtrecht bei der Kanzlei Monereo Meyer Abogados in Madrid. Im Sportrecht berät er Sportler, Agenturen und Institutionen, während er im Luftfahrtrecht die kommerziellen Fluggesellschaften rechtlich unterstützt. Er spricht Deutsch, Spanisch und Englisch und er veröffentlicht auch regelmäßig Fachartikel, unter anderem im Newsletter Recht und Steuern der Deutschen Handelskammer für Spanien. Zuletzt persönlich gesehen haben wir dich, Sven, im November auf dem Sportanwaltstag in Berlin, der jährlich von der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht des Deutschen Anwaltsvereins organisiert wird. Wir freuen uns, ihn mit seiner umfassenden Erfahrung und Expertise im Sportrecht zum Thema Dani Olmo heute bei uns im Podcast begrüßen zu können. Hallo, lieber Sven.
Hallo, Holger. Hallo an alle. Vielen Dank für die Einleitung. Und ja, ich hoffe auch, dass wir uns dann im April wieder, spätestens im April wieder bei der Anwaltsverein treffen.
Jawohl. Habe ich alles, war alles korrekt, was ich in meiner Vorstellung präsentiert habe?
War alles korrekt und vollständig. Wäre schön, wenn es da noch mehr zu erzählen geben würde, aber ist nicht so. Also alles super.
Perfekt. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt in medias res. Vielleicht kurz eine Einleitung, warum wir das Thema behandeln wollen. Es geht um den großen Barcelona und das Registrierungschaos um Dani Olmo. Im Sommer, in der letzten Sommertransferperiode wechselte er von Leipzig zu Barcelona für eine Transfersumme kolportiert von 55 Millionen Euro. Und im Sommer gab es ja schon Ungereimtheiten mit seiner Registrierung. Vielleicht fangen wir da mal an. Kannst du uns mal berichten, wie das ganze Drama um den Wechsel von Dani Olmo losging?
Ja, gerne. Also es war, wie du schon gesagt hast, im August letzten Jahres ist er von RB Leipzig zu Barca gewechselt für 55 Millionen Euro. Das hat damals schon in der Presse in Spanien war das eigentlich eine Überraschung, weil eigentlich bekannt war, dass Barcelona also mit den finanziellen Mitteln damals schon in der Grauzone war. Das hat dann auch dazu geführt, dass sowohl Dani Olmo als auch ein anderer Spieler, Paul Victor, der aus der zweiten Mannschaft damals hochgezogen wurde, nicht registriert werden konnten, weil der Verein das nicht compliant war mit dem Financial Fairplay der Liga. Es war dann so, dass nach zwei Spieltagen hat er noch nicht spielen dürfen. Und dann, und das ist relativ wichtig für den weiteren Verlauf, hat sich Andreas Christensen, der Spieler, langfristig verletzt. Christensen konnte dann durch Dani Olmo letztendlich ersetzt werden. Allerdings befristet bis zum 31. Dezember 2024 und konnte dann ab dem dritten Spieltag am Spielbetrieb teilnehmen.
Wie kann man das verstehen? Weil eine Verletzung eines Kaderspielers ja nicht unmittelbar dazu führt, dass sich wirtschaftlich an der Situation des Clubs was ändert.
Genau so ist es. Tatsächlich ist es so, weil in Spanien ja auch die das Gehalt weiter gezahlt wird. Von da ist es etwas überraschend, aber es ist in Spanien, also erst immer so, dass auch ausnahmsweise bei Verletzungen noch zum Beispiel ein vertragsfreier Spieler verpflichtet werden kann, auch wenn das eigentlich das Transferfenster schon geschlossen ist.
Und hängt es dann nur von der Kadergröße ab oder hängt es davon ab, wie die Liga dem jeweiligen Club dann entgegenkommt? Und gibt es da konkrete Kriterien dafür oder ist es dann tatsächlich im Ermessen der Liga?
Also es ist ein Recht des Vereins, einen verletzten Spieler zu ersetzen. Das hat den Hintergrund, dass man eben sagt, ein Verein muss eben die Spieler voll ausschöpfen können.
Verstehe.
Und wenn sich einer eben langfristig verletzt, dann gibt es diese Ausnahmeregelung.
Verstehe.
Es ist, also die Regel gibt es, das ist eigentlich auch kein Ermessen der Liga. Logischerweise muss das natürlich in etwa stimmen mit dem Gehaltsgefüge. Und es wird auch von der Liga natürlich kontrolliert. Also das heißt, es muss dann ein ärztliches Attest vorgelegt werden und das wird dann überprüft. Mhm. Und um das dann den Spieler dann registrieren zu dürfen. Es ist natürlich auch, man muss auch sagen, also Christensen und Dani Olmo haben ja nicht die gleiche Position.
Das ist zusätzlich verwunderlich, dass es gar nicht auf die Position anzukommen scheint.
Und nee, auf das Gehalt kommt es auch nicht an. Also wenn sich jetzt beispielsweise ein Jugendspieler verletzt hätte, der aber schon im Profikader ist, der dürfte dann auch ersetzt werden durch Dani Olmo. Das spielt dann keine Rolle, ja, was die Leute verdienen.
Ja, doch, das Gehalt des verletzten Spielers ist in der Tat wichtig. Die entsprechende Norm der Liga schreibt vor, dass nur ein maximaler Prozentsatz des sozusagen freigesetzten Gehalts des verletzten Spielers für einen neuen Spieler verwendet werden darf. Im Falle Dani Olmo und Christensen hat sich dies erfüllt, wurde ja auch von der Liga entsprechend überprüft. Aber wenn sich jetzt ein Spieler mit geringerem Gehalt verletzt hätte, hätte er nicht durch Dani Olmo ersetzt werden können.
Und war das schon im Sommer, betraf es im Sommer dann auch schon Victor oder im Sommer ausschließlich Dani Olmo?
Nein, die Registrierung von Paul Victor im August 2024 war nicht durch die Verletzung von Christensen bedingt. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Einzelheiten seiner Registrierung nicht. Entscheidend für den weiteren Verlauf ist allerdings, dass auch seine Registrierung bis 31.12.2024 zeitlich beschränkt war und von daher auch zum Ende des Jahres automatisch abgelaufen ist.
Okay, und wie ging es jetzt in der Wintertransferperiode vor der Wintertransferperiode eigentlich weiter? Was ist dann passiert? Du hattest vorhin schon gesagt, dass diese Registrierungsmöglichkeit nur befristet war. Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass die Liga auch verlangt, dass der andere Spieler, wenn er wieder gesund ist, dass es irgendwie dann wieder einen Ausgleich da gibt in Form, dass man die Kadergröße wieder auf 25 reduzieren muss, oder was ist da der Hintergrund?
Ja, der Hintergrund ist, dass die Registrierung also nur ausnahmsweise zugelassen wurde wegen der Verletzung des von Christensen. Mhm. Von daher war das dann beschränkt bis zum 31.12.2024.
Und Christensen ist mittlerweile wieder genesen und wieder wieder dabei im Kader.
Genau, er ist wieder
genesen. Okay, dann macht es ja Sinn, ja.
Genau. Mhm. Also er konnte dann auch nicht vorher wieder registriert werden, sondern er ab 1. Januar ist er wieder registriert, obwohl er schon vorher fit war, weil das dann wurde ausgetauscht.
Und jetzt wird's interessant.
Genau. Von August bis Dezember hat Barca dann versucht oder nicht versucht, das ist nicht ganz klar, mit dem compliant zu werden mit dem Financial Fairplay der Liga, hat es aber bis November, Dezember nicht geschafft. Es gab da, die Barca nennt es so gerne die Hebel, also Palancas, haben versucht, den Vertrag mit Nike abzuschließen, neuen Sponsorvertrag, haben versucht, die VIP-Logen zu verkaufen, an Dritt, also die Vermarktung zu übertragen, haben also auch verhandelt, aber Fakt ist, dass sie wohl bis November, Dezember irgendwann gemerkt haben, dass es doch wieder mal eng wird, wie die letzten Jahre ja eigentlich immer, haben dann vermutlich oder zu der ersten Presse mit der Liga, mit dem Verband gesprochen, um zu schauen, ob das ein Problem gibt oder nicht. Dann gab es wohl die Mitteilung, dass es sehr wohl ein Problem geben würde. Haben dann einstweilige Verfügung bei der Handelskammer beantragt, die abgewiesen wurden, haben es dann nochmal versucht über eine einstweilige Verfügung vor dem ordentlichen Gericht, wurde alles abgewiesen und dann waren sie ja Ende Dezember vor der Situation, dass sie nicht compliant waren mit dem Financial Fairplay.
Ja, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz für die Hörer. Financial Fairplay kenne ich mich natürlich in der spanischen Liga nicht aus, aber allgemein kann man sagen, Financial Fairplay soll halt so sein, dass wenn die Ausgaben zu hoch sind, dass es irgendwann gecapped ist, dass der Verein dann keine Ausgaben mehr tätigen darf. Aber wenn die Einnahmen auf der anderen Seite steigen, dass es dann eben wieder auch die Ausgaben erhöht werden dürfen. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Wie es genau in La Liga ist, die Regeln kann ich nicht sagen. Aber es dient natürlich auch dazu, und dazu wirst du wahrscheinlich auch gleich was sagen, dass es für alle Vereine die gleichen Regelungen gibt und dass die Ausgangsvoraussetzungen in der Liga gleich sind, dass die Wettbewerbsbedingungen eben gerecht sind.
Genau, also es ist genauso, wie du sagst, es ist eine finanzielle Kontrolle. Der Präsident der Liga, Javier Tebas, der hat es vor einigen Jahren eingeführt und es war auch notwendig, weil in Spanien ja sehr viele Vereine in Insolvenz gegangen sind, die Steuerschulden waren enorm und er ist damals also angetreten, auch mit dem Auftrag oder mit dem Versprechen, die finanzielle Lage der Vereine zu kontrollieren und zu regeln. Das ist auch wichtig, weil natürlich vor dem Hintergrund jetzt mit Barca gegenüber den anderen Vereinen eigentlich noch schlimmer ist, oder dass andere Vereine da auch deswegen unzufrieden sind, weil viele wirklich also sparen mussten. Und natürlich, wenn die Einnahmen steigen, dann dürfen auch die Ausgaben wieder steigen. Deswegen war es für Barcelona eben wichtig, da die Hebel zu setzen, um relativ schnell Einnahmen zu bekommen. Sie haben dann auch wohl Verträge unterschrieben mit Nike und jetzt auch mit mit Investoren, die VIP-Logen wohl gekauft haben. Und jetzt kam es aber zu der Geschichte, sie haben dann auch Unterlagen eingereicht, aber am 31. Dezember hat die Liga gesagt, dass die Unterlagen nicht vollständig sind und das Stand 31. Dezember Barcelona die Spieler nicht einschreiben darf, weil sie immer noch unterhalb der Grenze des Financial Fairplays sind. Das war am 31.12. Und dann kam es zu der Konsequenz, dass die Lizenzen gelöscht wurden, die Registrierung gelöscht wurde von beiden Spielern. Da könnte man jetzt denken, ist ja nicht schlimm, dann werden sie halt nochmal angemeldet, wenn sie dann, sie haben ja eigentlich Zeit bis zum Schluss der Transferperiode. Aber es gibt, also die Lizenzen, die registrieren in Spanien, wird vom Verband erteilt, also Verband registriert. Aber die Liga muss vorher ihre Einwilligung geben. Und jetzt hat der Verband, in seinem Reglement gibt es eine Regelung, das ist der jetzt mittlerweile sehr bekannte Artikel 130 Absatz 2. Der besagt, dass ein Spieler nicht zweimal in derselben Saison bei demselben Verein registriert werden darf. Von daher ist eigentlich war es am 1. Januar die Sache eigentlich vorbei, weil der Spieler beide waren schon registriert, waren am 1. Januar nicht mehr registriert und können jetzt eigentlich nicht mehr registriert werden bis Ende der Saison.
Was aber eigentlich ein bisschen seltsam wirkt, wenn man sagt, dass die erste Registrierung nur vorläufig erfolgen durfte.
Genau, also Artikel 130 Absatz 2 ist relativ, also wahrscheinlich hat er die Fälle gar nicht vorgesehen. Ja. Das ist auch eines der Argumente von Barcelona, wo sie auch recht haben. Sie sagen also, das ist ja nicht der Fall, wenn wir einen Spieler kaufen, dann anmelden, dann doch wieder abmelden, weil man vielleicht, weil man damit vielleicht noch ein Geschäft macht. Also so, das ist nicht der typische Fall, so ist es. Aber der Wortlaut der Regelung ist eigentlich, also sagt, dass man nicht zweimal registriert werden darf. Ja. Aber eins der Argumente von Barca ist tatsächlich das, was du gerade auch erwähnt hast.
Ja. Und dann, also wie kann man sich das vorstellen? Wir sind jetzt in der Wintertransferperiode und die Spieler haben keine Spielberechtigung mehr.
Ja.
Was gibt's jetzt für Möglichkeiten? Also es ist ja noch was passiert. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, da ist in der Tat noch was passiert. Und zwar, ich muss da vielleicht kurz ausholen. Also in Spanien, also das Thema Verbandsautonomie ist in Spanien sehr viel stärker eingeschränkt als in Deutschland zum Beispiel. Also in Spanien gibt es die Sportaufsichtsbehörde, das ist der Consejo Superior del Deporte, der direkt von dem Ministerium abhängig ist. Und von daher gibt es jetzt gegen die Nichtregistrierung, egal ob das jetzt ein positiver Bescheid ist oder negativer, weil man es einfach nicht registriert, da gibt es jedenfalls ein Rechtsmittel zu der Sportaufsichtsbehörde. Und dieses Rechtsmittel hat Barcelona eingelegt am 5. Januar wohl, am 6. Januar war Feiertag und ab 7. Januar hat sich die Sportaufsichtsbehörde dann mit der Sache beschäftigt und hat dann ja auch relativ schnell, einen Tag später, nach einer sehr, sehr summarischen Prüfung und ohne die anderen Parteien anzuhören, eine einstweilige Verfügung erlassen, nach der beide Spieler dann doch registriert wurden oder registriert werden müssen und spielberechtigt sind. Und so ist jetzt der aktuelle Stand, dass also jetzt beide Spieler aufgrund einer einstweiligen Verfügung registriert sind und dann auch, wenn der Trainer das so will, am Sonntag ja auch im Finale des Supercups gegen Real Madrid auch schon spielen könnten. Mhm. Und die Sportaufsichtsbehörde hat also eine Frist von 3 Monaten, um über die Sache selbst zu entscheiden. Also das heißt, bis 7. April, beziehungsweise vorher, falls vorher eine Entscheidung getroffen wird, sind die Spieler jetzt zunächst mal spielberechtigt.
Aber das beißt sich ja auch mit den Transferfenstern.
Ja.
Also wenn jetzt am 31. Januar das Transferfenster für den Winter schließt, und es kommt anschließend doch zu einer anderen Entscheidung, könnte es sein, dass die beiden Spieler auf der Tribüne dann Platz nehmen müssen.
Das könnte passieren, so ist es. Okay. Das beißt sich natürlich. Es ist natürlich auch, also das Schönste wäre natürlich, wenn noch im Laufe des Januars entschieden werden würde, definitiv.
Müsste eigentlich.
Sollte eigentlich. Ja. Aber es gibt da keine Sicherheiten. Also es könnte rechtlich sein, also geschehen, dass es erst nach Schluss der Transferperiode geschieht und die Spieler dann auf der Tribüne sitzen würden.
Ja, aus all den Argumenten, die auch dort in der Entscheidung angeführt wurden, wäre das eigentlich wirklich zwingend, dass man sagt, also um dem Verein nicht zu schaden, um die Spieler nicht nachhaltig zu schaden, dass sie auch entsprechend dann ihren Beruf nicht ausüben können, dann da die Frist so ein bisschen ohne Not, ist ja alles ein bekannter Sachverhalt, dass innerhalb eines Monats kann man sowas und müsste man dann auch erwarten, dass das mal durchentschieden werden kann.
Ja, absolut. Also der Consejo Superior de Deporte hat ja auch sehr schnell reagiert. Also wie gesagt, die Ministerin für Sport hat ja einen Tag vorher noch am selben Tag der Entscheidung, als es Gerüchte gab, dass dem der Eisfallverfügung stattgegeben wird, noch in der Presse gesagt, so schnell geht's nicht, weil sie müssen ja noch alle Parteien anhören. Das haben sie ja mal doch nicht gemacht und haben sehr schnell entschieden. Ja. Man kann da jetzt hoffen, dass das vor dem Hintergrund war, dass sie tatsächlich auch wissen, dass sie auch in der Sache selbst so schnell wie möglich entschieden werden muss. Das muss man jetzt abwarten. Es wäre natürlich zu wünschen ist ja nicht so, dass es am 31., also am letzten Tag der Transferperiode ist natürlich auch noch problematisch, weil die Schwimmer müssen ja schauen, wo sie, falls sie das vertraglich so vereinbart haben, was sie wohl laut Presse zumindest Dani Olmo hat, dass sie dann ja auch noch wechseln können.
Ja, und hört man da was, dass die Spieler sich umschauen oder eher das Gegenteil? Wie sieht's da aus in Spanien?
Die Aussagen, das ist auch wieder von Dani Olmos Beraters war und von Dani Olmo, dass er 100% zu Barça steht.
Ist ja klar.
Ist klar, wenn ich jetzt der Berater wäre von ihr, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, das warten wir ab, was die Sportaufsichtsbehörde sagt, weil das ja, muss man so sagen, zwar die rechtliche Entscheidung, will da auch niemand zu nahe treten, aber natürlich immer einen politischen Einschlag auch hat, du hast ja vorher auch gesagt, die Argumente, dass die Nationalmannschaft geschützt werden muss und so, das ist ja normal, ist jetzt wahrscheinlich von einem ordentlichen Gericht eher nicht zu erwarten. Wahrscheinlich, wenn das jetzt abgewiesen worden wäre, dann müsste man davon ausgehen, dass er dann dieses Jahr nicht bei Barca spielen können und dann hätten sie sich wahrscheinlich stärker umgeschaut.
Ja gut, aber mit der Unsicherheit müsste man doch vermuten, dass der Berater im Hintergrund schon einen Plan B vorbereitet zum Schutz seines Spielers.
Ja, es wäre fast schon fahrlässig, wenn er das nicht machen würde, weil das ist ja unabhängig jetzt der Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist ja wirklich, hat ja die Liga und der Verband beide also ziemlich deutlich und nach längerer Überprüfung ja auch vor allem die Liga, weil die ist ja schon seit ziemlich langer Zeit dabei, haben sie ja zum Ausdruck gebracht, dass er aus ihrer Sicht nicht spielberechtigt ist. Und von daher müssen wir jetzt schauen, wenn jetzt die Argumente der Liga vorgebracht werden, wie da die Aufsichtsbehörde entscheidet.
Und Sven, was mich noch brennend interessiert, ob es in Spanien schon mal vergleichbare Fälle gab oder ob das ein absolutes Novum ist und ausgerechnet Barcelona trifft mit ihren jahrelang schon bestehenden finanziellen Problemen.
Nee, also es gab tatsächlich vorherige Fälle. Also es gab den Fall vor 10 Jahren von Pedro León, der zu Getafe gewechselt ist. Und er war dann also ein halbes Jahr, also es war ein Sommerwechsel und hat dann tatsächlich hat die Spielberechtigung nicht bekommen, auch weil Getafe mit dem Financial Fairplay nicht compliant war. Mhm. Und da wurde dann interessanterweise nach 6 Monaten hat ein ordentliches Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen, durfte dann spielen nach 6 Monaten, circa 6 Monaten. Und das Verfahren ging dann weiter, was natürlich dann jetzt nicht so furchtbar interessant war. Und da hat die Liga aber damals Recht bekommen in der Entscheidung. Also es gibt da sowohl juristisch, also es gibt Präzedenzfälle und auch Entscheidungen. Das war Pedro Leon. Und dann gab es den japanischen Spieler Okazaki, der ja auch in Deutschland gespielt hat. Der, ich glaube, ab
2000. Für den FC Köln, ne?
Nee, ich glaube von Mainz 05.
Ja, ich hätte jetzt gesagt VfB Stuttgart vor allem.
Das müssen wir nochmal recherchieren, okay.
Wir sind noch nicht beim Kneipen.
Also ja, nee, weil ich aus persönlichen Gründen hätte ich jetzt zuerst VfB erwähnt, aber erst dann
aber VfB war auf jeden Fall, ich dachte, er wäre auch bei Mainz
genau,
gewesen.
Genau, erst dann tatsächlich auch vom VfB nach Mainz gewechselt, so ist es, genau.
Okay.
Und der ist dann 2019, ich glaube, Umwege nach Malaga und hat dann keine Spielberechtigung erhalten in der Sommerperiode und hatte dann eine Klausel in seinem Vertrag und der Vertrag wurde am 3. September aufgelöst und am 4. September hat er dann ablösefrei bei Wesker unterschrieben. Wenn ich jetzt nicht es richtig im Hinterkopf habe, hat Malaga auch damals auch Ablöse gezahlt. Also das heißt, das war ein relativ schlechtes Geschäft für Malaga damals. Und da gab es dann keine gerichtliche Entscheidung, weil das dann rum war, also weil der Vertrag wurde aufgelöst, was jetzt auch wie gesagt bei Daniel Olmo auch hätte passieren können.
Ja.
Genau.
Ich frage mich, warum war das für Barcelona nicht vorhersehbar, einen Transfer von Dani Olmo zu machen und nicht zu wissen, dass man mit den Financial Fair Play Regeln des Verbandes nicht compliant ist. Was kann da eine Rolle spielen? Sind die Financial Fair Play Voraussetzungen vielleicht nicht klar zu dem Zeitpunkt? Also die Gehaltsobergrenzen werden ja, glaube ich, zweimal im Jahr neu justiert vom Verband. Bestand da keine Klarheit oder ist der Fehler klar bei Barcelona? Die haben sich halt einfach verkalkuliert oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich kenne jetzt natürlich nicht die internen Berechnungen bei Barcelona, aber wie gesagt, also als Daniel Olmo verpflichtet wurde, wie gesagt, gab es in der Presse schon Überraschungen. Es war wohl so, dass Barca damals damit gerechnet hat, dass sie Spieler abgeben. Sie haben ja auch dann Gündogan abgegeben, allerdings ablösefrei, haben Longlet damals abgegeben, wohl auch ablösefrei, um ein bisschen Platz zu machen. Finanziell hat es dennoch nicht gereicht. Inwieweit es jetzt ein Rechenfehler war, ich vermute, dass es einfach, wie es relativ typisch ist, in Spanien vielleicht noch mehr als in Deutschland, dass Barca einem gesagt hat, sie brauchen jetzt irgendeinen neuen Star. Und wenn der natürlich der Europameister geworden ist und da einer der besten Spieler war, umso besser. Und Daniel Olmo kommt ja auch von Barca letztendlich ursprünglich. Also ich glaube, das war einfach der Star-Transfer von Barcelona in dem Jahr. In Spanien sind die Präsidenten, also Barcelona ist ja einer von 4 Vereinen in Spanien, wo der Präsident gewählt wird. Er ist damals angetreten, hat gesagt, er macht Barcelona wieder richtig groß. Und ich glaube, das war einfach. Also dass er da bestimmt gewusst haben, dass sie in einem Graubereich sind. Aber es trotzdem war, eben versucht haben. Und bisher scheint es ja auch zu funktionieren. Also
ja, also es war ein Laporta, der einfach gemacht hat, nehme ich auch.
Genau,
auch
so
an.
Ist es.
Da wollte ich nochmal dazu fragen, wie jetzt das Meinungsbild eigentlich in Spanien zu diesem Fall ist.
Also das Meinungsbild, also ich nehme jetzt mal die Barca-Fans und die Real Madrid-Fans aus, weil das ist natürlich auf beiden Seiten relativ klar. Also ich würde sagen, zunächst mal die Meinung in den unter Kollegen, die sich auch mit Sportrecht befassen, ist also eine große Überraschung. Wie gesagt, ich würde das nicht so sagen, aber viele Kollegen reden sogar von einer politischen Entscheidung. Vor allem vor dem Hintergrund, dass das innerhalb von einem Tag entschieden wurde und auch die Argumente wirklich also dermaßen ein bisschen mickrig sind. Also zumindest, ich kenne jetzt die Entscheidung nicht, aber das, was veröffentlicht wurde von der Aufsichtsbehörde. Also das einzige rechtliche Argument ist letztendlich, dass das eine Kommission zwischen Liga und Verband entschieden hat und dass das null und nichtig sein könnte. Ich wüsste jetzt nicht warum, weil die Liga muss die Einwilligung geben und der Verband muss ihn registrieren. Und wenn beides nicht erfolgt, dann ist es relativ egal, ob das bei einer, ob die in der Kommission darüber gesprochen haben oder nicht. Und dann die anderen, da, warum das eine einzige Verfügung sein muss, auch das sind ja Argumente, die also ziemlich also holprig sind. Also wenn ich sage, ja, das ist ein hoher finanzieller Verlust für und sportlicher Verlust, Gefahr für Barca, frage mich ja, und für die anderen, die auch um die Liga mitspielen, ist es nicht genau gleich.
Abgesehen von der Frage nach dieser Bestimmung, wonach der Verein nicht zweimal in einer Saison denselben Spieler registrieren kann, wenn man das mal außen vor lässt, hätte Barcelona auch die Möglichkeit, wieder durch einen anderen Transfer, also durch einen Verkauf, das noch zu retten dann?
Ja, also laut der Presse sind es jetzt wohl, nachdem alle Dokumente präsentiert wurden, also sind jetzt wieder compliant mit dem Financial Fairplay und haben da wohl noch eine gewisse, also zumindest könnten sie jetzt wohl, wenn es gehen würde, Dani Olmo also aus wirtschaftlicher Sicht registrieren.
Ach so,
also
von da, mittlerweile haben sie also da nochmal...
Also so, das ist eine Aussage von Barca, die auch von der Liga jetzt nicht widersprochen wurde und sieht wohl so aus, dass tatsächlich das ein Thema war von den Dokumenten, okay, also die Zahlung, dass die eben erst im Januar, also von da könnte es sogar sein, dass sie sagen, sie können zwar Dani Olmo nicht einschreiben, aber sie könnten ihn einen anderen Spieler verpflichten.
Okay, also da haben sie nochmal nachgelegt.
Genau, so, also sie haben, genau, der Vertrag war vorher schon unterschrieben, aber es war eben alles zu spät. Und wegen der Meinung in Spanien, also das, wie ich sage, die juristische Meinung gesagt, sind die meisten Kollegen überrascht, beziehungsweise erklären das mit, dass es immer noch einen politischen Einschlag hat, letztendlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber rechtlich ist es zumindest überraschend. Vor allem die kurze Begründung, die ich jetzt gelesen habe, die veröffentlicht wurde. Und dann gibt's natürlich die Meinung der Vereine, also der Liga. Die Liga ist natürlich ganz klar dagegen. Und es haben sich fast alle Vereine geäußert, und zwar sehr kritisch mit der Aufsichtsbehörde, außer Real Madrid, die merkwürdigerweise sich noch nicht dazu geäußert haben. Beziehungsweise gesagt haben, man muss das akzeptieren, was vielleicht auch davon zu begründen ist, dass ja Barca und Real Madrid immer ein bisschen außerhalb der Liga oder des Verbandes sind, also auch mit der Superliga und so.
Genau.
Und dann natürlich jetzt, wenn man schon mal die Kommentare sich anschaut, also in der Presse oder auch von den Fans, ist natürlich die große Meinung, sagt es, ist, dass die Fans und so weiter damit natürlich sehr unzufrieden sind, weil das natürlich tatsächlich den Eindruck macht, dass Barca hat es eben mal versucht und jetzt geht es ja auch wieder schon wieder gut. Jetzt, und ist ja nicht das erste Mal. Es gab ja noch den Skandal mit den Zahlungen an den ehemaligen Präsident der Schiedsrichterbundes, für den Negreira, der ist ja auch noch aktuell. Also von da ist da die Stimmung relativ von den neutralen Beobachter ziemlich gegen die ziemlich kritisch,
ja. Und vielleicht noch die Frage, warum es Dani Olmo traf, weil er der letzte Transfer im Sommer war und es da ganz klar einfach darum geht, wer dann zuletzt registriert wurde, der kriegt die Spielberechtigung oder eben anhand der Überprüfung der Financial Fairplay Regelung oder nicht. Oder könnte sich Barcelona auch aussuchen, wen sie jetzt nehmen?
Nee, also es tatsächlich geht darum, dass es eben der letzte Transfer, also der Kader sozusagen oder Registrierung war.
Geht für Neuregistrierung.
Spieler werden ja auch registriert.
Ja.
Genau, also so ist es, weil die Spieler ja registriert sind mit ihrem Vertrag und dann eben Verträge, die nicht ausgelaufen sind, können jetzt nicht einfach beliebig ausgetauscht werden.
So. Schön.
Super. Keine weiteren Fragen. Oder?
Es ist halt schön. Spannend, mal aus einem internationalen Verband oder Nationalverband aus einem anderen Land da Infos zu bekommen, weil da die Regeln ja schon anders sind. Das kann man sich ja fast, warum auch immer, kann man sich ja fast nicht vorstellen, dass es passiert in Deutschland, obwohl es wahrscheinlich die Regelung auch gibt, aber kein Verein in Deutschland würde sich das wahrscheinlich trauen.
Ja, also erstens würde es in Deutschland wohl nicht passieren, weil es sich kein Verein getrauen würde. Und dann glaube ich es auch, also spannend, wenn man so vergleicht zwischen Deutschland und Spanien, einfach die Geschichte, dass es einfach nochmal eine staatliche Aufsicht gibt über den Verbänden. Ja. Das ist ja auch wahrscheinlich, weil sonst wäre das ja alles, hätte ja alles auch nicht passieren können.
Kannst du das vielleicht nochmal kurz sagen, wie ist da die Historie? Seit wann gibt es die staatliche Aufsicht?
Also die staatliche Aufsicht, die gibt's also schon eigentlich schon immer. Also es war in Spanien, ich wüsste jetzt nicht, ob es in 80er Jahren wie es da war, aber seit ewigen Jahren gibt's die staatliche Aufsicht. Jetzt ist es der CSD. Und in Spanien ist es so, dass wie gesagt die Verbände zwar Autonomie haben, aber dass der Staat auch die sportliche Betätigung, also sowohl im Freizeitbereich als auch im professionellen Bereich beaufsichtigt. Deswegen gibt es auch ein Sportgesetz, das jetzt erst im Jahr 2022 wieder neu erlassen wurde, das es aber auch schon vorher gab.
Und es gibt einen Sportminister auch, ne?
Ja, Sportministerin derzeit.
Mhm. Und Ministerin.
Also es ist auch für Erziehung und für Erziehung und Sport, ja. Genau.
Okay, Sven.
Vielen Dank.
Vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Wir sehen uns allerspätestens im April
in
wieder.
Wetzlar, ne?
Oh ja.
So ist es. Da sehen wir uns definitiv. Und im Gegenteil, ich habe zu danken. Also hatte ich Spaß gemacht und freue mich, dass ich mal bei Liebling Bossmann mitmachen durfte.
Wunderbar.
Uns freut es auch.
Alles klar.
Herzlichen Dank dir.
Danke. Ciao, ciao.
Danke, ciao. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Ja, schön, der kleine Ausflug in sonnige spanische Gefilde. Und weiter geht's in den harten Berliner Winter und zu einem Spiel, was Holger natürlich in seiner Eigenschaft als Superfan auch besucht hatte und dem schändlichen Feuerzeugwurf im Spiel Union gegen Bochum. Und was war passiert? Während der 90. Spielminute wurde der Torhüter vom VfL Bochum, Patrick Drewes, von einem Feuerzeug getroffen, auch auf den Bildern im Fernsehen zu erkennen. Er stellt dann auch fest, dass er getroffen wurde, von was er getroffen wurde, und begibt sich dann auf die Knie unter Begleitung seiner Mitspieler. Offensichtlich ein Wurf aus dem Zuschauerbereich. Ich glaube, der Täter ist mittlerweile auch ermittelt worden, hat auch ein Stadionverbot erhalten von Union, sodass dort die Sanktionen schon angelaufen sind. Der Spieler konnte nicht weiterspielen. Es hat wohl letztlich eine ärztliche Entscheidung vom Mannschaftsarzt gegeben, dass er dort dem Spieler da die Entscheidung abgenommen hat. VfL Bochum befand sich zu der Zeit nach einer roten Karte bereits in Unterzahl und das Auswechselkontingent war erschöpft, sodass auch kein Torwart mehr hätte eingewechselt werden können. Und zu dem Zeitpunkt stand es 1-1 und nach dem Vorfall einigten sich dann beide Mannschaften in Absprache mit dem Schiedsrichter. Bochum nur unter Protest, wird jetzt kommuniziert wohl und auch wohl vom Schiedsrichter vermerkt im Spielbericht, auf eine Art Nicht-Angriffspakt, dass sie halt formell das Spiel zu Ende führen, aber passiv bestreiten, also keine Angriffsbemühungen mehr entfalten und sich auf diesen 1-1 Endstand in Anführungszeichen einigen.
Wie lange war da noch zu spielen?
Drei, vier Minuten, genau, 25 genau. Minuten Unterbrechung genau. Und ja. Die Frage im Raum stand, und die wir jetzt hier auch dann sicherlich besprechen würden, warum kein Spielabbruch? Aber ja, Bochum hatte sich auch in der Absprache mit dem Schiedsrichter dann vorbehalten, dort eben Einspruch einzulegen. Das haben sie dann auch getan, fristgemäß. Sodass gestern am 9. Januar das Sportgericht zu entscheiden hatte. Und ja, was ist rausgekommen, Holger?
Ja, es gab halt gestern die Verhandlung, die ich, weil ich eben die ganze Sache nachverfolgt habe, die ganze Zeit, auch mit Spannung erwartet hatte. Und die haben dann, glaube ich, 3,5 Stunden oder noch länger verhandelt mit einer ausführlichen Beweiserhebung zur Frage, ob tatsächlich die Voraussetzung des Paragraph 17 Nummer 2b der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB erfüllt waren, wo insbesondere vorausgesetzt wird, dass eben die betroffene Mannschaft geschwächt wurde. Und dann wurde eben Zeugen vernommen, und zwar in folgender Reihenfolge: Patrick Treves, der Torhüter, dann der Teamarzt von Bochum, Herr Sandfort, dann der Spieler Felix Passlack, weil er am nächsten bei seinem Torwart war und wohl auch, was die Videobilder erkennen lassen, sowohl mit dem Schiedsrichter als auch mit seinem Torhüter gesprochen hat auf dem Feld. Dann der Schiedsrichter Martin Petersen und am Ende noch Horst Held und Lutz Wagner. Die Verhandlungsleitung hatte Herr Stefan Oberholz, vom DFB Sportgericht als Vorsitzender, und Beisitzer waren Mike Franz, der ehemalige Fußballprofi, für die DFL, und für den DFB war es Herr Dr. Tischler, auch ein Rechtsanwaltskollege, die da zu dritt auch die Zeugen befragt hatten, aber vornehmlich war Stefan Oberholz der Fragende. Und was dann nach den ersten Vernehmungen auf jeden Fall feststand, ist, dass eben die Aktion Feuerzeugwurf, Treffer dazu führte, dass Patrick Treves nicht weitergespielt hat, weil der Teamarzt gesagt hat, dass der Torwart aufgrund seines Zustandes danach, der Torwart sprach davon, dass er einen Druckschmerz an der Einschlagstelle hatte und Schwindelgefühle, die auch nicht weggingen, sondern die erstmal da waren. Und dann aufgrund dieser Antwort an seinen Teamarzt hat der Teamarzt dann gesagt, ich entscheide jetzt, dass der Torwart, und dann kam das Wort wahrscheinlich noch dazu, wahrscheinlich nicht weiterspielen kann. Und das hat der Teamarzt dann dem Schiedsrichter gesagt und vermutlich auch seinen eigenen Verantwortlichen. Und Patrick Treves blieb dann in dem Physioraum, wo er sich nach eigener Aussage dann für mehrere Minuten, ich glaube, er sprach von über 20 Minuten, hingelegt hat. Und das war erstmal der wichtigste Teil der Beweisaufnahme, weil dadurch zur Überzeugung des Gerichts feststand, dass eben Bochum geschwächt wurde durch diese Aktion von außen.
Sollten wir vielleicht kurz noch erwähnen, oder weißt du es, inwieweit der Schwerpunkt der Befragung da auch bei dem Torhüter und bei der Begutachtung des medizinischen Befundes gab, weil ohne dass wir das jetzt hier irgendwie werten können, gab es, glaube ich, angesichts der Fernsehbilder, die ja, sagen wir mal, relativ gut eingefangen haben, was da passiert ist, gewisse Zweifel daran, ob der Torwart tatsächlich nicht mehr in der Lage war, weiterzuspielen.
Ja, was auch, soweit ich weiß, in der Verhandlung nicht vollständig aufgeklärt wurde. Und der Vorsitzende Richter am Ende sagte, dass die Schwere der Verletzung auch unerheblich sei. Aber zurück zu deiner konkreten Frage. Also soweit ich weiß, wurde es so formuliert, dass das Gericht ärztliche Unterlagen vorliegen hatte, die auch eine Verletzung attestiert haben.
Zumal ja auch das noch in Kombination mit dem besonderen Sorgfalt und Gefährlichkeit bei Kopfverletzung ist ja allgemeine Vorgabe, speziell dann akuter Handlungsbedarf, und dass ich im Nachhinein niemand vorwerfen lassen möchte, dass da ein Spieler vielleicht zum Spielen genötigt hat und dann kollabierte am Ende und hat massive Schäden. Also das spielt da wahrscheinlich auf allen beteiligten Seiten auch noch mit rein.
Ja, Und so hat Bochum auch argumentiert, dieses Concussion-Protokoll, die Richtlinien der DFL wurden auch zitiert und der Arzt sagte, dass eben viele dieser Merkmale, die sozusagen für eine Kopfverletzung sprechen, vorgelegen hätten. Aber eigentlich ist der Schutzzweck für dieses Concussion-Protokoll ja ein anderer. Natürlich ist es jetzt egal, woher die Verletzung kommt. Aber meistens ist es ja so, dass irgendwas eben während des Spiels passiert. Der Spieler wird beim Kopfballduell am Kopf getroffen oder durch eine andere Aktion und ist aber so, hat so viel Adrenalin, dass er weiterspielen will. Und dann kommen die Ärzte und sagen, Moment, wir gucken erstmal, was los ist mit dir. Und das hat er auch schon geschildert, dass es dann auf den Pupillen ankommt. Das ist sozusagen das Wichtigste erstmal. Und wenn man dann sieht, dass der Spieler irgendwie noch benommen ist, dann nimmt man ihn halt zum eigenen Schutz raus und lässt den Spieler nicht mehr selbst entscheiden. Hm. Und so war es ja hier letztlich auch, aber die Situation war natürlich eine ganz andere. Weil, und wurde dann auch nicht mehr bestritten oder hat die Beweiserhebung aufklären können, dass tatsächlich einzelne Bochumer Spieler, unter anderem hier Felix Paslak, der auf als Zeuge befragt wurde, schon ausgesagt hat, dass die Spieler eigentlich auch auf dem Platz schon einen Abbruch gefordert haben. Was auch legitim ist, wenn von den Rängen Gegenstände geworfen werden. Hm. Nur letztlich entscheidet der Schiedsrichter über den Spielabbruch und das ist jetzt der nächste wichtige Teil.
Die spannendere Frage. Der Schiedsrichter hat nämlich nicht abgebrochen und jetzt beginnt sozusagen das ganze Dilemma.
Ja, also Martin Petersen war Opfer und war jetzt wieder im Mittelpunkt des Geschehens und musste dann als Schiedsrichter vor Ort die Entscheidung treffen, was tun. Spielabbruch oder Fortsetzung des Spiels. Und da ist entscheidendes Kriterium, das hat Lutz Wagner wunderbar ausgeführt, schon direkt am Spieltag im Dezember, dass es zwei Kriterien dafür gibt, kann die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels gewährleistet werden und ist die Sicherheit für alle Beteiligten auf dem Feld gewährleistet. Und dann hat die Zeugenvernehmung zutage gefördert, dass Herr Petersen sich mit allen Beteiligten unterhalten hat, mit Unionseite, mit Bochumseite, mit den Sicherheitskräften, also auch der Polizei. Die Polizei hat bestätigt, dass die Sicherheit soweit gewährleistet ist. Natürlich können die nicht verhindern, dass nochmal ein Wurf erfolgt, aber es war jetzt keine Gefahr für Zuschauer oder Spieler oder sonstige oder Schiedsrichter erkennbar. Und es gab eben noch die für mich ganz wichtige Durchsage auch noch von dem Stadionsprecher von Union, Christian Arbeit, der sagte ausdrücklich auf Anweisung des Schiedsrichters, falls noch ein Gegenstand auf den Platz fliegt, bricht der Schiedsrichter das Spiel ab. Und auf dieser Grundlage hat Martin Petersen entschieden, dass das Spiel fortgesetzt werden kann. Und er hat auch betont, dass für ihn als Schiedsrichter es nicht relevant sei, ob ein Spieler bei der Aktion von außen verletzt worden ist oder nicht, wie schwer der Spieler verletzt worden ist, weil in den Fußballregeln eben eine ordnungsgemäße Spieldurchführung schon dann gegeben ist, wenn mindestens 7 Spieler auf jeder Seite zur Verfügung stehen noch. Mhm. Und das war gegeben. Und jetzt,
also das Kriterium, dass das Kriterium nach den Fußballregeln die Schwere des Zwischenfalls ist.
Sag mal, wo steht das?
In Regel 5 der DFB-Fußballregeln steht das drin. Eingriffe von außen berechtigen den Schiedsrichter dazu, das Spiel also zunächst zu unterbrechen und dann zu entscheiden, ob er es aussetzt oder komplett abbricht.
Und das ist die entscheidende Stelle.
Und tatsächlich ist in der Regel sogar ausdrücklich der Tatbestand erwähnt, dass ein Gegenstand aufs Spielfeld geworfen wird und entweder einen Spieler, einen Offiziellen oder einen Schiedsrichter trifft. Und dann gibt eben die Entscheidungsfindung dem Schiedsrichter ein Ermessen das dann je nach Schwere des Zwischenfalls zu beurteilen ist. Und da sind dann offensichtlich die Kriterien, die du jetzt genannt hast, also Spielsicherheit, maßgeblich für die Entscheidung.
Was da halt eben jetzt, da kommt das Problem jetzt wahrscheinlich auch her, kein Kriterium ist, ist eben die Schwächung. Die Schwächung wiederum als Kriterium für den Einspruchsgrund ist eben eine Bewertungsgrundlage, die der Ex post, die der Schiedsrichter nicht vornehmen muss und sagt, also wenn hier genug Leute auf dem Feld spielen können, dann gibt es hier keinen Grund
für mich Abbruch. Genau. Und jetzt ist halt echt die entscheidende Frage. Der Schiedsrichter entscheidet sich auf Grundlage seiner Informationen, die er hat, und auf Grundlage dieser Situation vor Ort das Spiel fortzusetzen, und er hat dabei ein eigenes Ermessen, weil er die Spielleitung hat. Und er hat sich dafür entschieden, das Spiel fortzusetzen, und jetzt ist man in einer Sportgerichtsumfeld und der Vorsitzende Richter sagt, naja, mag ja alles so gewesen sein, aber, und dann kriege ich halt Bauchschmerzen damit, wenn man dann das Ermessen des Schiedsrichters vor Ort ersetzt durch eigenes gerichtliches Ermessen.
Ja, du springst vielleicht jetzt schon einen Schritt zu weit. Ja, ja. Also wenn man sich jetzt mal das Regelwerk anschaut, das Gericht zu verwenden hat bei der Entscheidung, dann sagt Paragraph 17 der Rechts- und Verfahrensordnung regelt den Einspruch gegen die Spielwertung. Mhm. Nach Absatz 2 ist ein Einspruch möglich bei verschiedenen Gegebenheiten, unter anderem eben Buchstabe B, Schwächung der eigenen Mannschaft durch einen während des Spiels eingetretenen Umstand, der unabwendbar war und nicht mit dem Spiel und einer dabei erlittenen Verletzung im Zusammenhang steht. Das wäre gegebenenfalls genauso ein Fall, hatten wir ja auch eingangs darüber gesprochen. Mhm. Das Problem nur, die Rechtsfolge daraus, die regelt Paragraph 17 nicht. Und auch keine andere Norm. Und da hat das Gericht nun vor der Aufgabe gestanden, wie finden wir denn jetzt die Rechtsfolge? Hm.
Alles richtig, alles komplett richtig. Aber es gibt natürlich schon vergleichbare Fälle aus der Vergangenheit, die dankenswerterweise Khaled Nahar auch einen Tag vor der Verhandlung nochmal in seinem Sportschau-Artikel aufgeführt hat. Und es kam nie in diesen Schwächung, Mannschaftsschwächungssachverhaltenfällen noch nie zu einer Spielumwertung. Und es kam immer zu einer Wiederholung des Spiels. Und ich weiß nicht.
Weil es aber auch nie anders beantragt wurde.
Ja, aber bei einem Einspruch, man legt Einspruch gegen die Spielwertung ein. Und natürlich kann man sagen, ich beantrage, dass das Spiel für mich gewertet wird. Aber das ist natürlich, also hat nichts mehr mit sportlichem Wettbewerb zu tun. Und der Vorsitzende selbst sprach davon, dass eine Spielumwertung nur als Ultima Ratio in Betracht kommen kann. Und da frage ich mich, warum es jetzt die richtige Entscheidung ist, obwohl es in Anführungszeichen Präzedenzfälle gab, die mit Wiederholungsspielen dann entschieden wurden. Also Wessels, Wolf und Hofstetter. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, 88 oder 94. Und es kam jedes Mal, es war eine vergleichbare Situation. Einmal war es ein Eisbrocken, einmal war es ein gefüllter Becher und einmal war es ein Feuerzeug. Der Spieler, beziehungsweise der Trainer, konnte nicht weiterspielen. Das Spiel wurde aber nicht abgebrochen, sondern fortgesetzt. Nachträglich wurde Einspruch eingelegt und das Sportgericht hat dann auf Spielwiederholung.
Und die Zurechnung zu einer Fangruppe war auch immer klar?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wann die Norm eingeführt wurde, dass sozusagen dieses Zuschauerverhalten immer der Mannschaft zugerechnet wird, zu der Fan gehört. Ich weiß nicht, dieser 9a, das ist natürlich auch eine wichtige Frage noch, aber kann ich nicht beantworten. Weil
das scheint mir eine wesentliche Begründung des Gerichts gewesen zu sein, dass sie sagen, also wir haben hier eine klare Haftung des Vereins für den Täter, wir haben eine Zurechnung zum Verein, wir haben damit ein Ereignis, was der einen Seite klar zuzurechnen ist.
Aber das geht nur dann, wenn man die Rechtsfolge, die in Paragraph 18 Absatz 4 steht, Paragraph 18 Absatz 4 setzt in dem Fall voraus, dass ein Spiel abgebrochen wird.
Genau.
Und dann gibt's tatsächlich diese Stufen, die da sagen, also wenn das Spiel abgebrochen wird, ist es zu wiederholen. Und wenn eine Mannschaft an diesem Spielabbruch ein Verschulden trifft, und da können sie sich eben das Verhalten der Fans zurechnen lassen, dann gibt es eine abweichende Spielwertung.
Genau. Also das spielt im Rahmen des 17 Nummer 2b eigentlich gar keine Rolle, diese Zurechnung, die braucht man da nicht.
Naja, braucht man schon, weil man ja keine Rechtsfolgenregelung hat. Das heißt, sie müssen sich ja Gründe, er hat das ja auch nur angeführt, um zu belegen, jetzt diese, wo man sagt, es ist einem Spielabbruch faktisch gleichzustellen, weil hier klar ist, dass eine Seite diesen Umstand zu vertreten hat. Es gibt keine Rechtsfolgenregelung für den Fall, den wir hier haben.
Ja, aber das ist deswegen jetzt nochmal der zusätzliche Punkt, ne? Also, das ist natürlich, das ist die Schlussfolgerung des Gerichts, dass das Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass es ein Quasi-Spielabbruch gewesen sei, weil sich die Mannschaften auf den Nicht-Angriffspakt verständigt hätten. Und das hätte nichts mehr mit dem sportlichen Wettbewerb zu tun gehabt. Akzeptiere ich soweit, weil es ist natürlich dann kein Fußballspiel mehr.
Ich akzeptiere es nicht.
Wenn man das so sieht, dass es sozusagen eigentlich ein Eingriff in den sportlichen Wettbewerb ist durch die Vereine selbst.
Ja, aber die Frage, warum? Also das habe ich auch in dieser Link. Also sie greifen ja. Also wir haben eine Entscheidung des Schiedsrichters, kein Abbruch aus nachvollziehbarer Entscheidung, weil es gab kein Sicherheitsrisiko von irgendeiner Seite.
Ja.
Und wenn die Vereine dann entscheiden, was ja auch, also war ja auch, glaube ich, Gegenstand, der hat er sich ja auch zu eingelassen, dass rechtspolitisch und sportrechtlich nicht gestattet ist, weil das ein Eingriff in den Wettbewerb ist.
Richtig.
Wenn sich und Mannschaften jetzt einigen könnten durch Nichtsangriffspakte, dass irgendwie ein Dritter absteigt, ist natürlich absolut entgegen jedem sportlichen Gedanken.
Ja.
Und jetzt bei einer klaren Vorgabe des Schiedsrichters dann das einfach nur so am grünen Tisch zu entscheiden.
Ja. Ich bin komplett bei dir. Allerdings war die Umstände des Einzelfalls, diese 3 Minuten Spielzeit, diese Schwächung der Bochumer durch die Ereignisse mit dem Feuerzeugwurf, waren dann sozusagen aus Union-Sicht ein faires Mittel, um das Spiel aus ihrer Sicht noch sportlich fair zu Ende zu bringen. Und es ist ja auch nichts mehr passiert in den 3 Minuten dadurch, dass sie sich Bälle zugeschoben haben. Also hat man eben ein Fußballspiel gehabt, das 85 Minuten oder 90 Minuten fast unter regulären Umständen gespielt wurde und dann durch diese Aktion für 3 Minuten nicht regulär stattfand. Aber es wurde zu Ende gebracht, ordnungsgemäß, nach den Fußballregeln. Und dann daraus zu schließen, dass man jetzt so tut, als war es ein Spielabbruch und die Rechtsfolgen heranzieht aus der Norm, die nur für Spielabbrüche da ist und nur dann auch erfüllt ist, das habe ich so. Nochmal deine hypothetische Betrachtung, was wäre gewesen, wenn die Clubs regulär weitergespielt hätten, wenn kein Tor mehr gefallen wäre? Also würde ich annehmen, dass es nicht zu einem Einspruch gekommen wäre. Und hätte Union noch den Siegtreffer gemacht, dann wären ja die Voraussetzungen für einen Einspruch nach 17-2b eindeutig vorgelegen, weil für mich diese Schwächung, dieses Tatbestandsmerkmal der Schwächung immer auch sozusagen ergebnisbezogen bewertet werden muss, aus meiner Sicht. Und dann hätte man einen ganz klaren Fall für ein Wiederholungsspiel. Für mich. Ja, egal, ob das jetzt ein Feuerzeugwurf war, der komplett zu verurteilen ist, aber dass dann die Mannschaft dafür bestraft wird und sportlich dann verliert, das verstehe ich nicht. Es geht mit meinem sportlichen und Fairplay Verständnis nicht überein. Und jetzt nochmal zu der Frage, war es legitim von dem Gericht die Rechtsfolge aus § 18 Rechts- und Verfahrensordnung anzulegen, obwohl es keinen Spielabbruch gab. Man könnte natürlich so argumentieren, man kann natürlich, wir haben gesehen, dass es geht, ja, wenn man genug Kruspe hat, wie Herr Oberholz, dann sagt man halt hier, ja, ich wende den 18 analog an, ist für mich ein quasi Spielabbruch gewesen. Analogie im Recht ist nichts Ungewöhnliches. Ich frage jetzt nicht, ob es, wie die Rechtssystematik es erfordert, ob es eine planwidrige Lücke gab oder nicht. Regelungslücke, so nennt man das bei einer Analogie. Nur dann darf man so eine Norm, so eine gesetzliche Norm oder in dem Fall Verbandsnorm entsprechend anwenden, sondern ich mach's einfach, ja. Und aus meiner Sicht, dadurch, dass es die Präzedenzfälle gab, die sozusagen diese Schwächungssachverhalte, die ich schon erwähnt hatte, die mit einer Spielwiederholung entschieden wurden, und wir hier ein wichtiges Tatbestandsmerkmal eben einfach nicht hatten, dieser Spielabbruch, dann kann man nicht einfach sagen, es liegt eine planwidrige Lücke vor, weil
aber ja, wir haben natürlich jetzt keine Rechtsfolge. Es ist ja eine Regelungslücke.
Wo ist die Regelungslücke?
Nein, wir haben, dann suchen wir die Rechtsfolgenregelung.
Nur wenn ich vom Ergebnis her ausgehe und von Anfang an eine Spielumwertung möchte, hat man diese Regelungslücke. Wenn man sozusagen davon ausgeht, dass jede andere Entscheidung falsch ist, sondern nur diese Spielumwertung meinem Gerechtigkeitsgefühl entspricht, weil wir Union bestrafen wollen, da bin ich bei dir. Aber natürlich ist es die Schwäche der Rechts- und Verfahrensordnung an der Stelle.
An diversen Stellen. Wir haben zum einen die keine Definition, was Schwächung heißt, weil natürlich ist es eine Schwächung, wenn der Torwart ärztlich attestiert nicht weiterspielen kann, dann ist es eine Schwächung. Ob das jetzt eine Schwächung ist, die sich auf den Spielverlauf auswirkt, dafür haben wir keinerlei Kriterien. Und die müssen ja ausgefüllt werden. Und da sagt das Gericht, das ist ein Dauerzustand, da müssen wir uns gar nicht, das schauen wir uns gar nicht an. Da ist halt da ist das Problem im Reglement. Und dann hast du natürlich für diesen Fall, wo du sagst, okay, wir spielen weiter, aber der Schiedsrichter hat eben in seiner Entscheidung nicht eingeplant, ob es eine Schwächung ist in diesem Sinne der Norm, sondern er sagt nur, besteht hier ein Sicherheitsrisiko? Ja, nein. So geht weiter und spielt Fußball. Und dann muss im Nachhinein eben das Gericht das mit Leben ausfüllen und das ist anhand des Regelwerks in der Form nicht möglich. Und ich finde, dann ist schon eine gewisse Analogie, dass man sagt, okay, was haben wir hier für einen Fall? Faktisch ist das ein Spielabbruch. Die haben das nur fortgesetzt aus der Ex-ante-Perspektive des Schiedsrichters, der eben auf anderen Grundlagen das entscheidet. Aber jetzt das Ergebnis ist jetzt, nach dem Regelwerk ist das so schwammig, wie das halt ist.
Aber warum ist es faktisch ein Spielabbruch?
Ja.
Das also da widersprichst du dir jetzt, nachdem du vor ein paar Minuten noch gesagt hast, das wäre im Prinzip nicht Entscheidungsgrundlage. Die Frage, ob wie sich die Mannschaften verhalten haben.
Nein, das
also ist ja definitiv kein Spielabbruch. Er hat ja weiterspielen lassen.
Ja, aber wir haben ein einseitig kausal zuordnenbares Fehlverhalten des Fans einer Mannschaft, was für sich betrachtet dann ja einen Spielabbruch rechtfertigen würde. Und wir haben jetzt. Ja,
aber so ist es nirgends.
Stimmt nicht.
Genau. Wieso recht?
Stimmt nicht. Also weil im Regelwerk des DFB, wir haben es ja vorhin zitiert, steht ein Schiedsrichter kann abbrechen, muss es aber nicht, wenn ein Gegenstand aufs Spielfeld geworfen wird. Ohne dabei die Frage zu stellen, aus welchem Block der jetzt kommt. So, er kann dann aufgrund der Schwere des Zwischenfalls, und da gelten dann eben andere Kriterien als die Schwächung, kann er entscheiden, bricht er ab, bricht er nicht ab. Jetzt hat er sich entschieden, nicht abzubrechen, weil keine Gefahr für Leib und Leben von Zuschauern oder Spielern oder Offiziellen bestand, dann ist es auch kein Spielabbruch.
Ja, ich glaube, die Analogie zu 18 Absatz 4 ist ja schon vorhanden. Wir haben jetzt einfach nur, wie gesagt, die Entscheidung über Abbruch oder Nichtabbruch wird getroffen ohne Einbeziehung des Kriteriums Schwächung einer Mannschaft.
Okay, dann
wir haben ja aber eine faktische Schwächung einer Mannschaft und dann kann es auch nicht der Nachteil von Bochum sein, dass nur weil das Spiel nicht abgebrochen wurde, sie aber wesentlich geschwächt waren, beziehungsweise hier in Klammern, hier fehlt halt eben das Kriterium, wie schwer diese Schwächung sein muss, dass dann der Schiedsrichter entschieden hat, wir spielen weiter und der Verein hatte nicht über die 18 Absatz 4 die Möglichkeit, die Wertung anzugreifen, obwohl eine Schwächung vorgelegen hat.
Ich glaube, die Mehrheit der Fans in Deutschland sieht es so wie du, aber nur weil die öffentliche Meinung von vornherein gesagt hat, dass eine Spielwertung zugunsten Bochum das gewünschte Ergebnis ist.
Ich argumentiere überhaupt nicht mit öffentlich, mir ist, ich argumentiere rein rechtlich, und dass das natürlich ein Scheißergebnis ist aus Union-Sicht und mit sportlicher Fairness nichts zu tun hat, ist klar. Ja, aber so rein, ich probiere jetzt ja nur juristisch nachzuvollziehen, ob die formelle oder dogmatische Fehler in der Entscheidung
vorliegen. Und da gehen wir jetzt nochmal einen Schritt tiefer und fragen uns, warum das Sportgericht hier im Gegensatz zu den anderen Fällen unabhängig von der Frage, ob es diese Zurechnungsnorm schon gab, zu dem Ergebnis gestern gekommen ist.
Vielleicht können wir noch mal gucken. Also wir haben ja schon festgestellt, es gibt einfach keine Rechtsfolge. Es gibt sie übrigens auch nicht im 17 selbst. Da wird die Rechtsfolge der Spielumwertung nur für die Fälle vorgesehen, dass ein nicht spiel- oder einsatzberechtigter Spieler mitwirkt oder dass ein Dopingvergehen vorliegt. Und da muss man tatsächlich ehrlicherweise sagen, die Spielumwertung ist da alternativlos. Beim schuldhaften Einsatz eines nicht spiel- und einsatzberechtigten Spielers wird das Spiel 0-2 für den Gegner gewertet.
Bei 18 bist du jetzt aber, ne?
Ebenso. Nee, das ist 17. Ebenso ist es bei Dopingvergehen.
Ja.
So, das käme sogar deiner Argumentation zugute, Robert, weil du hast halt die alternative Rechtsfolge Wiederholungsspiel da auch gar nicht vorgesehen.
Ja, in diesen zwei Fällen.
Ja, ja, aber es dann eine weitere Rechtsfolge gibt's nicht mehr.
Was willst du noch machen?
Doch. Es steht doch, jetzt habe ich die nicht geöffnet, aber in irgendeinem Absatz von 17 steht doch,
ach so, doch, du hast recht. Es kann in diesem Fall alternativ, ja, Moment. Spielwertung kann bei Vorliegen besonderer Umstände zugunsten der Mannschaft des gedopten Spielers abgewichen werden. Es kann in diesem Fall alternativ erkannt werden auf Bestätigung der ursprünglichen Spielwertung.
Ich meine gar nicht
Spielwiederholung.
Ja, ja. Und aber so ich meine gar nicht die Doping-Tatbestand, sondern irgendwo anders wird auf eine Spielwiederholung entschieden. Und es setzt ja eigentlich voraus, dass die Rechtsfolge, leider haben sie es vergessen, ausdrücklich reinzuschreiben, aber dass man von einer, bei diesen 17er Fällen in der Regel von einer Spielwiederholung ausgeht. Und jetzt nochmal.
Aber das Problem ist dann doch, es ist offensichtlich, dass hier Anpassungsbedarf besteht, weil
ja,
einfach pauschal von Schwächung.
Ja, da sind wir uns einig, glaube ich.
Wir haben halt im Moment nichts Besseres.
Ja, und deshalb finde ich ja.
Und jetzt, warum gab es diese Spielumwertung? Interessensgeleitet. Die wollten einen Flock einhauen. Und man hat auch so gehört, naja, wenn wir jetzt eine Spielwiederholung ansetzen, dann ist es ja schlecht für Bochum. Das ist ja, dann läuft der Bochum Gefahr zu verlieren. Und das kann ja nicht der Maßstab sein.
Ja, ich sehe jetzt auch nicht, warum Richter Ermessensrecht, warum sie nicht die Schwächung da gewürdigt haben. Sie sagen, sie gucken sich das an. Das war, stand 1-1, 3 Minuten zu spielen.
In 3 Minuten kann aber viel passieren. Da sind schon Spiele aber komplett gedreht worden.
Aber nicht mit zwei Spielen in Unterzahl.
Nee, eben. Aber wenn du nicht mit 2 Spielen in Unterzahl wärst.
Ach so, ja, klar. Dieses Ereignis muss man ja wegdenken wieder. Ja. Aber es ist halt nichts. Es ist ein Abfuck.
Es ist, ja.
Und das Gericht hätte sich am einfachsten gemacht, wenn sie den Einspruch zurückgewiesen hätten.
Ja, aber es...
Auch das wäre schwer zu begründen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, weil man dann eben diese Schwächung verneinen muss, hätte müssen.
Ja, oder du musst es irgendwie übers fehlende Verschulden machen und sagen, naja, das hier können wir Union eigentlich auch kein Verschulden zurechnen.
Ja, das brauchen wir ja.
Das wäre dann so ein bisschen analog dieser Dopingregel.
Das brauchen wir ja im 17 gar nicht, in diesem Schwächungstatbestand.
Ja, aber
du hättest die Schwächung.
Du hast eben halt keine Rechtsfolge, deswegen müssen die sich ja irgendwelche Kriterien irgendeine Rechtsfolge muss es ja geben.
Ja.
Ohne Sanktionen.
Wiederholungsspiel, so wie in den vergleichbaren Fällen.
Ja, aber wäre das für dich jetzt eine fairere Regelung gewesen?
Auf jeden Fall. Also, dann gibt's eine klare Abstufung bei mir. Und das hatte ich ja auch, von Anfang an.
Benachteiligst du Bochum halt. Die müssen sie erneut anreisen nach Union und so. Also, das ist.
Aber sie können sich die 3 Punkte sportlich verdienen.
Naja, dass du, der Vorwurf, den man und den auch Zingler ja öffentlich gemacht hat, ist, dass man sagt, also es ist quasi unredlich jetzt da aufgrund dieser, nach den sportlichen Verhältnissen hier jetzt den Einspruch einzulegen, obwohl man eigentlich ein faires Ergebnis am Ende erzielt hat, durch diesen mit dem 1:1 und quasi, ja.
Da. Das Spiel auf eine sportliche Weise, auch wenn es nicht mehr der sportliche Wettbewerb war, hat man es trotzdem zu Ende gebracht.
Und also du darfst natürlich auf keinen Fall von hinten her das Ergebnis, also ergebnisorientiert urteilen. Also nur weil es jetzt irgendwie Bochum ist und Bochum
mit
dem 1:1 gut bedient wäre, kannst du sozusagen deine Rechtsprechung nicht danach orientieren.
Nein, aber dadurch, dass es eben kein Spielabbruch war, hätte man einfach sagen können, es war sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Bochum da noch das Siegtor schießt. Es ist nichts mehr passiert. Es waren 3 Minuten zu spielen. Das Spiel wurde ordnungsgemäß vom Schiedsrichter beendet. Es gibt keinen Grund für diesen Einspruch.
Wow. Wenn der Gegner Bayern hieße...
Dann? In welchem Fall jetzt? Also Union Bayern und es ging 1:1 aus?
Union Bayern, sind die Verhältnisse wieder andere.
Und ach so.
Dann wäre die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch größer gewesen, dass Bayern das Spiel mit 10 Leuten
aber
noch
kann. Aber kann das Kriterium sein?
Nein, natürlich nicht. Deswegen, das meinte ich ja. Also das, so darf man das nicht beurteilen.
Aber wie denn dann?
Ja, das ist, bleibt die Hoffnung, dass diese Regelungslücke, sei sie jetzt planwidrig oder nicht planwidrig, dann mal geschlossen wird.
Ja, ja, und da, ach, das ist noch ein wichtiger Punkt. In Holland gibt es ja die Regelung, dass sobald ein Gegenstand von außen von Fans geworfen auf den Platz fliegt und jemand trifft, wird das Spiel sofort abgebrochen. Das ist zwingende Folge. Wenn ein Gegenstand auf den Platz fliegt und es wird niemand getroffen, dann gibt es automatisch eine Unterbrechung von 15 Minuten. Und wenn dann nochmal was fliegen sollte, wird dann abgebrochen. Und das ist eine klare Regelung. Allerdings ist da auch eben die Gefahr, dass es ein Spielabbruch provoziert wird von Fans, die das gerade
nötig haben. Nötig, ja, okay. Nun ist es in dem Fall direkt aus dem Union-Block gekommen.
Da kann man wahrscheinlich
durch Aufklärungsarbeit auch rausfinden,
da gab es gar keine Frage.
Genau. Aber wenn es natürlich irgendwie von einem anderen Teil der Tribüne kommt, wo man es nicht so genau erkennen kann, ja.
Gut, dann ist es aber auch vielleicht nicht, wenn man den Täter nicht ermittelt, dann ist es auch keinem Verein vielleicht, weil nur, dass das aus dem Fanblock kam, dürfte dann auch nicht erreichen, ne? Da wäre Voraussetzung für diese Regelung, für diese scharfe Sanktion, dass man den Täter ermittelt, der klar einer Fangruppierung zuzuordnen ist und einem Verein. Und dann ist die dann greift die Haftung und mit der radikalen Folge, dass da eine Neuwertung
bestehen bleibt.
Dann die Neuwertung. Also wenn es die Kausalität und die Zurechnung zu gerichtsfest dokumentiert ist quasi, dann könnte man halt auch daran anknüpfen und Spielwertung vornehmen.
Und wenn kein Verschulden einem Verein nach
dann würde ich sagen, dass einfach um der Gefahr vorzubeugen, dass da in Spielmanipulation stattfindet, dass man sich da reinschmuggelt, dann würde ich sagen, dann kann es diese radikale Folge unter Umständen nicht haben.
Auch wenn ein Spieler sichtbar jetzt irgendwie verletzt wurde, weil der irgendwie voll getroffen wird und blutet und Auswechselkontingent ist erschöpft.
Nee, aber dann geht's ja nur darum, ja. Wieso nicht? Dann Spielwiederholung.
Ja, ja, aber dann gibt's. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du dann gar keine Rechtsfolge vorsiehst, sondern Ergebnis bleibt bestehen.
So ist ja auch geregelt.
Ja, das kann man dann abstufen.
So ja,
Spielwiederholung.
So ist ja auch geregelt. Aber ich bin da. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Ich finde so eine pauschale Regel, die Mannschaft oder den Verein in so einem Fall immer mit einer Niederlage zu bestrafen. Falsch. Weil es den sportlichen nichts mit dem sportlichen Wettbewerb zu tun hat. Und solange man den Idioten, den Täter identifiziert und der hart bestraft wird für seine beschissene Tat, keiner dieser Menschen weiß wahrscheinlich vorher, was er damit anrichtet insgesamt, aber trotzdem, also man darf es halt einfach nicht tun, aber dann diesen sportlichen, damit in den sportlichen Wettbewerb einzugreifen.
Aber Fans sind Teil des sportlichen Wettbewerbs. Das ist ein Gesamtkonzept. Und wenn ein Verein seine Fans nicht im Griff hat und das vielleicht verabsäumt, da auch mal durch Ansprachen, Gefährderansprachen über von Fangruppen.
Aber man kann es nicht verhindern.
Man kann es nicht verhindern.
Aber wieso, wenn es tatsächlich einen Einfluss aufs Spiel hat, dann wieso macht man dann nicht ein Wiederholungsspiel? Das ist doch sportliches Fairste.
Und ja, warum sollen beide Vereine das ausbaden, wenn ein Verein radikale, gewaltbereite Fans haben, wo solche Vorfälle sich...
Mehr oder weniger Zufall, ob sowas passiert oder nicht, ob ein Spieler getroffen wird. Alle Vereine haben solche Fans.
Ich weiß nicht, ob das in Freiburg genauso oft vorkommt wie in Dresden. Und
Kahn hat also in Freiburg den Golfball in Kopf.
Das waren jetzt rein...
Ja, ein schönes Beispiel.
Im Übrigen kann auch ein Wiederholungsspiel einem Verein schon nutzen. Also wenn die schon 0-5 zurückliegen, dann nehme ich auch gerne das Wiederholungsspiel.
Ja, genau, das sage ich. Diese Pauschale... Umwertung ist ja Quatsch.
Ich will nur damit sagen, das hält dann Fans auch nicht davon abzuwerfen.
Nee.
Um das Spiel vielleicht sogar mutwillig zu beeinflussen, weißt du? Und ich glaube, man muss, also das Regelwerk ist ja ganz offensichtlich auch dafür da, um den beteiligten Mannschaften eine Sicherheit zu geben, dass sie dort geschützt im Tor stehen können. Also gerade ein Torwart, der da vermeintlich eine Halbzeit vor dem Fanblock steht, und zwar die ganze Zeit, dass der da sicher sein kann, mir passiert nichts. Weil die Rechtsfolgen hart sind.
Ja, zum Glück konnte er noch alleine duschen nach dem Spiel.
Ja, ist ein Verlierer gibt's auf jeden Fall.
Ja, es geht jetzt weiter, ne?
Wir sind ja noch nicht am Ende, genau. Das sollten wir vielleicht noch kurz dazu sagen.
Und insofern, Union hat angekündigt, in Berufung zu gehen vor das DFB-Bundesgericht. Für die Berufung haben sie jetzt eine Woche Zeit. Und dann wird es da vermutlich auch nochmal eine mündliche Verhandlung geben, weil eben die Sache so bedeutsam und so öffentlichkeitswirksam ist. Und dann muss man mal sehen, wie die Richter da...
Machen wir dann einen Ausflug? Einen Liebling Bossmann Tagesausflug?
Why not? Also, ja. Ich meine, DFB Campus ist auch mal eine Reise wert.
Ja. So oder so, ja, es ist natürlich aus Union-Sicht eine katastrophale Entscheidung für den Sport, schlecht, aber
ja, und auch für die Tabellennachbarn Kiel und Heidenheim, weil Bochum jetzt, wenn das Sportgerichtsurteil so bestehen bleibt, 3 Punkte bekommen.
Ja.
Also 2 Punkte mehr als nach dem sportlichen Ausgang und da wieder Anschluss gefunden haben oder finden dadurch. Ja. Ja.
Okay, das ist natürlich naturgemäß mit so einer Entscheidung verbunden.
Ja, aber aus meiner Sicht nicht nachzuvollziehen, dass ein Sportgericht da in diesen sportlichen Wettbewerb so eingreift. Aber wie gesagt, da bin ich auch wahrscheinlich biased.
Okay.
Ja, gut.
Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, genau, also wen die Verhandlung interessiert, wie die abgelaufen ist, der Podcast oder der Blog Tief im Westen hat da fast die gesamte Verhandlung, natürlich aus Bochumer Sicht, wiedergegeben. Auf den Seiten werden wir verlinken. Ja, das ist nochmal ganz interessant, wer da richtig, richtig tief ins Rabbit Hole einsteigen möchte.
Mhm.
Dann würde ich sagen, belassen wir es heute dabei. FFAR beziehungsweise das deutsche Reglement für Spielervermittlung machen wir dann ein anderes Mal. Also. Worauf ich aber noch hinweisen möchte, weil es gerade die Wintertransferperiode noch läuft bis zum 31. Januar, dass der DFB im November ein neues Reglement veröffentlicht hat, das jetzt gilt seit dem 1.1. Und so eine ähnliche Regelung gibt es auch in Österreich. Und jetzt sind auch nationale Transfers nur möglich unter Einbindung eines lizenzierten Spielervermittlers. Und also Berater oder Vermittler ohne Lizenz dürfen an Transfers nicht mehr beteiligt sein. Mhm. Das ist eine große, wichtige Änderung, weil es zur Professionalisierung führt, dieser ganzen Branche. Und die Clubs jetzt strikt darin auch sind, dann zu gucken, ausschließlich mit lizenzierten Football Agents zusammenzuarbeiten.
Ja, völlig richtig. Ja.
Mal sehen, ob das jetzt bestehen bleibt, ist auch noch nicht klar. Aber im Moment ist das die Rechtslage und die Praxis.
Gut.
Cool.
Schönen Dank euch. Schönen Dank nochmal an unseren Gast. Und dann beschließen wir hier die Runde.
Ja, wir haben gar nicht über den neuen Trainer von Union gesprochen.
Machen wir das nächste Mal.
Okay.
Wenn wir ein bisschen...
Wenn die ersten Spiele...
Schauen wir uns erst
wenn gewonnen, er noch, wenn er noch im wird. Amt ist. Ja. Habt ihr ein paar Punkte aufzuholen jetzt. Genau.
Alles klar.
Mitte Februar dann wahrscheinlich wieder.
Ja. Danke fürs Zuhören. Herzliche Grüße an unseren Kooperationspartner. Und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.